Ja, Jesus, wir ehren dich. Wir glauben an dich und dass du auferstanden bist, dass du König bist, dass du regierst. Das ist wunderbar, Jesus. Dass wir zu dir gehören, dass wir diesen Tausch am Kreuz erleben können, dass du uns dein Leben und alles gegeben hast, was du hast, Jesus. Ehre sei dir dafür. Ich bete, Heiliger Geist, dass du mir hilfst und das hervorbringst heute, was du möchtest. Ich bitte dich, dass du wirkst und dass du Fähigkeit gibst, mir zum Sprechen und uns zum Hören. Danke dafür. Amen. So, ihr Lieben, wir sind in unserem Thema Gaben des Heiligen Geistes, Gnadengaben. Wir hatten gesagt, dass die Gaben des Heiligen Geistes eine Form sind, wie die Gnade Gottes spezifisch wirkt durch uns und zum Segen für andere, wie durch die Gaben des Geistes das Reich Gottes ausgebreitet wird. Und der Heilige Geist ist gut. Und er gibt gute Gaben. Der Heilige Geist ist durch und durch gut. Das ist ganz wichtig, dass wir das glauben. Es ist kein Falsch in ihm. Keine anderen Gedanken als das, was er sagt. Wir wollen uns heute anschauen, die Gabe der Heilungen und das, was die Schrift uns dazu sagt. Ich denke nicht, dass das vollständig ist, aber zumindest ein Teil von all dem. Die Gabe der Heilung, wie auch die anderen Gaben, die wir bisher behandelt haben, die findet statt unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Das heißt, jeder, der im Herzen sehr stark den Wunsch hat, in dieser Gabe anderen Menschen zu dienen, der muss sich ganz stark danach ausstrecken, den Heiligen Geist wahrzunehmen und das, was der Heilige Geist in der entsprechenden Situation tun will, das, was er sagt. Johannes 5, Vers 19, da gibt Jesus uns darin ein starkes Vorbild. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Und wir wissen ja aus dem Wort Gottes, dass Jesus viele, viele Menschen geheilt hat. Ich glaube, dass es viel mehr waren als die konkreten Heilungen, die uns beschrieben werden. Ich denke, es waren Hunderte mehr. Aber die Heilungen, die uns beschrieben werden, geben uns auch eine Anleitung, wie Jesus geheilt hat. Und ich möchte das vorne anstellen, dass Jesus sagt, er tut das, was er den Vater tun sieht. Und das ist nicht unbedingt im wörtlichsten Sinne gemeint, dass er das immer vor seinen natürlichen Augen gesehen hatte. Ich glaube, es ist richtig zu sagen, dass auch wenn wir Menschen dienen in dieser Gabe, dass wir das tun unter der Kontrolle des Heiligen Geistes und dass er uns Impulse gibt und Anleitungen, was er in dem Moment tun möchte. Also schauen wir uns einfach verschiedene Stellen an, wo Jesus geheilt hat. Einmal Johannes 5, ab Vers 2 möchte ich uns lesen. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und Dürrer. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als diesen Jesus da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Das ist, glaube ich, was bei der Gabe der Heilung auch eine Rolle mitspielt, dass der Geist Gottes uns bestimmte Dinge sagt oder wir die einfach irgendwie wissen, so wie Jesus ja wusste, dass dieser Mann schon sehr lange dort ist, obwohl es darüber kein Gespräch gab. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen ein Anzeichen, wenn der Herr durch uns jemand heilen möchte, dass vorher so ein Impuls kommt, dass du irgendein Detail über die Krankheit oder über den Umstand einfach weißt durch den Heiligen Geist. Und das ist irgendwie so ein Moment, wo wir dann ganz nach unsere Antennen ausgefahren haben sollten, was will der Heilige Geist jetzt weitermachen? Und Jesus sagt ihm, willst du gesund werden? Das wiederum ist eine interessante Frage, weil es eigentlich logisch ist, dass jemand, der 38 Jahre dort liegt, gesund werden will. Also die Frage erübrigt sich eigentlich. Und doch muss ich sagen, dass ich das auch schon erlebt habe, dass Leute zwar bitten um Gebet für Heilung von ihrem körperlichen Gebrechen, aber gar nicht gesund werden wollen. Das gibt es tatsächlich. Das habe ich einmal ganz stark miterlebt, wo wir während einer Konferenz für Leute beteten und ein Mann auf uns zukam, meine Frau und mir, und wollte Gebet um Heilung. Er war so schwer krank, dass er schon invalidisiert war. Und der Heilige Geist gab mir den Impuls, ihm zu fragen, ob er das wirklich will, weil wenn Gott ihn jetzt heilt, dann würde er keine Rente mehr beziehen. Dann müsste er wieder fleißig arbeiten gehen. Und da war es ganz still und ich sah einfach, dass der Mann sehr anfing zu überlegen und sagte, okay, dann denk ernsthaft drüber nach, ob du das willst und wenn ja, dann komm wieder. Und dann beten wir. Da kam nie wieder. Also das hat seinen Grund, warum Jesus das hier fragt. Manchmal, wenn wir jemanden sehen, der krank ist, ist unser Erbarmen größer und wir empfinden die Situation schlimmer als die Person selbst. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich dann aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Wunderbar. Ein anderes Beispiel aus Markus 5, lese ich ab Vers 27. Geht es um eine Frau. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und zugleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und zugleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um sie zu sehen, die dies getan hatte. Also ich glaube, dass das auch ein Wirken des Heiligen Geistes war in Jesus in dem Moment, dass er das besonders gespürt hat. Und wir können hier sehen, dass die Frau eine ganz, ganz starke Erwartung hatte. Sie hatte so eine starke Erwartung, dass sie sich gesagt hat, ich brauche nur das Gewand anzurühren, das reicht. Und das wird mir helfen. Und für die, die für Leute um Heilung beten, ich denke, die können das bestätigen. Es ist viel leichter für jemanden zu beten, der starke Erwartungen hat. Es ist viel, viel leichter, dafür zu beten, dass Heilung kommt. Und das sagt er dann auch am Ende zu dir, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ein anderes Beispiel ist Lukas 6, 19, da steht, die ganze Volksmenge versuchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Oder ein Beispiel dafür, dass einfach die ganze Gegend beeinflusst war von der Heilungskraft von Jesus. Das Lukas 5, 17, es geschah an einem Tag, dass er lehrte und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Nun sehen wir, dass nicht nur durch Jesus solche Dinge geschahen, sondern auch andere Menschen im Wort Gottes, zum Beispiel Apostelgeschichte 5. Da ist von Petrus berichtet, ab Vers 15, dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Das ist ein ganz starkes Wirken Gottes. Ich glaube, dass es Gott gefällt, zu heilen, dass es Gott gefällt, wiederherzustellen. Und ich glaube, dass das grundsätzlich immer Gottes Absicht ist, zu heilen oder Not zu lindern und zu befreien. Wir sehen es im Dienst von Jesus, dass körperliche Heilung sehr stark zusammen geschehen ist mit Befreiung von bösen Geistern. Das war eng miteinander verknüpft. Und ich glaube, dass auch das Gebet um körperliche Heilung, wenn wir für jemanden beten, dass das irgendwie immer damit verknüpft ist. Und dass es oft einen Zusammenhang gibt auf böse Mächte. Nicht absolut immer, aber ich glaube, dass das oft der Fall ist. Und Jesus hat das nicht ganz strikt getrennt, sondern das war bei Jesus etwas, was irgendwie ineinander floss. Ja, weitere Heilungsbeispiele, Lukas 44, als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten Leidende hatten, sie zu ihm. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Oder Matthäus 8, Vers 1. Als er von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran, warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Oder Markus 7, 32. Sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm: He Vater, das ist, werde geöffnet. Und zugleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Oder noch ein Beispiel aus Markus 8, 22. Sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn: Siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte: Ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und er war wieder hergestellt und sah alles klar. Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach: Auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Also wenn wir all diese einzelnen Schilderungen von Heilungen anschauen, können wir sehen, dass es sehr verschieden abgelaufen ist. Einmal hat Jesus in Autorität geboten: Steh auf, nimm dein Bett, geh umher. Ein andermal wird jemand geheilt, weil er ihn einfach nur berührt hat und Jesus bestätigt diese Heilung. Wieder ein andermal redet er mit jemand, wie hier dieser Blinde, führt ihn aus dem Dorf hinaus und hat dann ja, auf seine Augen gespien. Dann haben wir gelesen, dass er jemand die Hand aufgelegt hat. Das ist mehrmals berichtet. Und daran können wir sehen, dass es, wenn der Herr durch uns jemand heilt, gibt es keine standardisierten Formeln oder Vorgehensweisen, sondern es geschieht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Und wir müssen das wahrnehmen, was will der Heilige Geist wie jetzt tun, so wie Jesus uns das hier zeigt. Vielleicht noch ein Beispiel von Paulus. Apostelgeschichte 28, Vers 8. Es geschah aber, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhr befallen, da niederlag. Zudem ging Paulus hinein und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Ja, also Heilungswunder geschehen auf sehr verschiedene Art und Weise. Wir haben hier bei dem einen Beispiel gesehen, dass der Blinde nach dem ersten Mal Spucke auf die Augen reiben, schon gesehen hat, aber noch nicht ganz klar. Und dass Jesus ihm nochmal die Hände aufgelegt hat und dann hat er klar gesehen. Also hier können wir sehen, dass das wie in Etappen geschah. Ja, nun ist es mir sehr auf dem Herzen, dass in unserem Herzen als Fundament, als Grundlage feststeht und unangefochten klar ist, dass unser Gott ein Gott ist, der heilt. Und ich würde nicht nur die, die das stark auf dem Herzen haben, sondern einfach restlos alle ermutigen, immer und bei jeder Gelegenheit zu beten um Heilung, wenn jemand krank ist. Ich glaube, dass das prinzipiell immer richtig ist und dass das Gott ehrt, dass wir bei ihm unsere Hilfe suchen. Die Bibel sagt, dass Gott unser Arzt ist und dass, ja, das will er gerne sein. Dass das irgendwie prinzipiell das Fundament ist, auf dem wir uns bewegen. Ich denke nicht, dass Gott Krankheiten aussendet oder dass Gott Menschen krank macht, um ihnen irgendetwas beizubringen. Es kann durchaus sein, dass der Heilige Geist Krankheitssituationen benutzt und in uns auch durch eine Krankheit Dinge bewegt oder vorwärts bringt. Aber ich glaube nicht, dass irgendeine Krankheit ihren Ursprung im Himmel hat oder von Gott ausgeht. Und es gibt da in bestimmten Teilen des Leibes Christi Lehre, wo die Bibelstellen, wo es um Leiden geht, stark auf Krankheit bezogen wird. Und ich glaube, dass das eine falsche Auslegung ist. Unser Gott ist ein liebender, reiner Gott und hat seinen Sohn Jesus für uns geopfert. Und dieses gewaltige Wirken, dieses Opfer am Kreuz, neben vielen anderen Dingen, beinhaltet das, dass die Macht von Krankheit besiegt wurde durch Jesus. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Und wo auch immer wir auf Krankheit treffen oder mit Krankheit zu tun haben, ist es, glaube ich, die richtige schriftgemäße Reaktion. Wir kommen damit zu Jesus und wir bitten ihn um Heilung. Das ist immer richtig. Nun ist es so, dass das Thema Heilung auch Facetten hat, wo ganz eigenartige Lehren auch im Umlauf sind. Und es gibt Lehren, wo das Thema Heilung extrem vereinfacht wird und standardisiert wird. Und das kann man vielleicht machen mit irgendwelchen Materialien oder Rohrleitungen, aber das geht einfach nicht bei dem Thema Heilung. Ich kann das nicht standardisieren und auf ganz einfache Gebetsformeln runterbrechen. Und wenn wir die alle gebetet haben, dann funktioniert's. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, dann haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es so einfach nicht funktioniert. Und deshalb möchte ich einfach heute bei der Station Gnadengaben von Heilungen irgendwie die Zeit auch nehmen, um in irgendeiner Weise praktische Anleitungen zu geben und vielleicht ein paar Antworten auf die Frage, warum werden Menschen nicht geheilt? Und dazu sagt uns die Bibel auch einiges. Und deshalb habe ich schon so verschiedene Fragmente. Ich habe mich mit dem Thema befasst, aber zeitlich einfach nicht geschafft, das mal dann alles zusammenzubauen. Von daher brauche ich hier verschiedene Quellen. Also die Lehre über Heilung könnte ja wesentlich ausführlicher sein. Und ich setze das alles mal irgendwie voraus, weil wir zum großen Teil fleißige Derek-Benz-Buchleser sind. Und ich gehe mal davon aus, wir sind klar in der Lehre von Proklamation, die Kraft des Wortes. Also diese ganzen Dinge wollen wir heute nicht wiederholen, aber das setze ich voraus, dass das irgendwie da ist in uns. Und ich glaube, dass die Gabe von Heilungen zum größeren oder allergrößten Teil gegeben wird, den Kindern Gottes, um damit Menschen zu dienen, die nicht glauben. Und es ist nicht nur in Deutschland eine Tatsache, es ist auch in Afrika so, dass Heilungswunder in den Gemeinden sehr, sehr viel weniger passieren, wie nach außen gerichtet in Bezug auf Evangelisation. Und weil uns manchmal vielleicht so der Eindruck entsteht, wenn wir Rundbriefe lesen von unserem lieben Freund Peter Franz und starke Heilungswunder dort lesen, und ich selber war schon Zeuge von solchen Wundern, es ist bei weitem nicht so, dass in den Gemeinden in Afrika dieselben Wunder passieren würden, die wir von Peter lesen. Ich glaube, dass ein starkes Werkzeug Gottes ist, um sich in seiner Liebe Menschen zu offenbaren, die ihn nicht kennen. Nun wissen wir aus Jakobus, dass wir natürlich auch, wenn wir Gläubige sind, zu einer Gemeinde gehören und krank sind, dass wir die Ältesten bitten sollen zum Gebet und dass wir füreinander beten sollen, das ist gar keine Frage. Und ich glaube, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen den biblischen Aussagen über Heilung und diese Tatsache, dass Gott heilen will. Dieser eine Aussätzige fragt Jesus, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und Jesus sagt, ich will. Und Jesus will heilen. Ich glaube nicht, dass Jesus zu irgendjemandem sagt, nein, du nicht. Aber wir müssen irgendwie diesen Spannungsbogen ein Stück auflösen für uns. Was ist mit den Leuten, die nicht geheilt werden? Nicht sofort oder nach 5 Jahren, nach 10 Jahren oder überhaupt nicht. Und wie verhalten wir uns da? Und was sagt das Wort Gottes dazu? Und ich habe vor allem in Bezug auf Proklamation, wir haben das ja gelernt, auch vom Derek, wir sprechen richtige Dinge aus, wir sprechen die Wahrheit. Und das Ganze schnappt manchmal in den Bereich hinein, das habe ich auch oft in persönlichen Gesprächen immer wieder gesagt, wo es mir vorkommt, als ob wir reden wie Schizophrene. Also das Extreme ist dann, jemand ist krank, es wurde viele Male gebetet, die Person ist immer noch krank, dass man dann dieser Person sagt, du bist geheilt. Du musst es aussprechen, du bist geheilt. Du darfst nicht sagen, dass du krank bist. Und das hat für mich persönlich nichts mit Glauben zu tun. Das ist einfach irgendwie komisch. Also das ist wie, als ob man seinen Verstand abstellt. Und ich habe über Jahre mit dieser Art von Lehre Mühe gehabt. Jemand hat eine schwere Krankheit und für ihn wurde gebetet und diese Krankheit ist nicht weg. Die Krankheit ist da. Diese Person ist krank. Und man dann aus dem Umfeld von dieser Person abverlangt, dass die das nicht mal sagen darf. Ich halte das für großen Unsinn und nebenher gesagt ist das extrem lieblos und extrem unbarmherzig. Und wenn auch jemand in der Schrift kaum eine Bibelstelle kennt, aber die Keule, in Jesu Wunden sind wir geheilt, die wird dann immer rausgeholt. Und das ist für Leute, die nicht sofort geheilt werden, ein echtes Problem. Weil es ist für die Leute die Botschaft, mit dir stimmt irgendwas nicht. Weil Gott will immer heilen. Das Wort Gottes sagt es so. Also es kann nur noch an dir liegen. Und jemand, der sehr lange mit einer Krankheit kämpft, für den ist das irgendwie nicht sonderlich erbaulich, am Ende noch derjenige zu sein, der daran schuld ist. Das beschäftigt mich schon viele Jahre und ich habe ganz große Mühe mit Lehre, die sagt, also du musst jetzt nur noch reden, dass alles gut ist. Wenn du irgendwas anderes sagst, ist Unglaube. Und wenn du das noch sagst, dass du krank bist, dann machst du ja eine Tür auf und dann ist ja klar, dass du krank bist. Also für jemanden, der jetzt meinetwegen täglich Schmerzen hat, immer zu erzählen, ich bin geheilt, ich bin nicht krank, ist alles gut. Er läuft zwar mit dem Kopf unter den Arm durch die Gegend, aber ich bin geheilt. Ich finde das furchtbar. Ihr Lieben, die wir krank sind und noch nicht geheilt sind, wir dürfen sagen, dass wir krank sind. Und wir dürfen die Tatsache beim Namen nennen. Und das hat nichts mit Unglauben zu tun. Und das hat nichts damit zu tun, dass Gott das irgendwie ärgern würde. Das hat für mich was damit zu tun, dass wir ehrlich und aufrichtig sind. Und vor einiger Zeit hat Gott mir eine Schriftstelle gezeigt, weil ich lange so empfunden habe, aber ich habe in der Schrift lange nicht gefunden, wo finde ich das in der Schrift und ich habe es gefunden. Römer 4 war es, ne? Also wir schauen mal Römer 4, Vers 19. Und nicht schwach im Glauben. Hier reden, ist die Rede von Abraham. Nicht schwach im Glauben. Sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Abraham hat die Tatsachen angeschaut. Abraham hat sich nicht eingeredet, in Jesu Namen, Sarah ist jung. In Jesu Namen, Sarah ist jung, alles ist gut. Hier steht, Abraham sah seinen erstorbenen Leib an. Da die Tatsachen angeschaut und zur Kenntnis genommen. Und in demselben Vers steht, er war nicht schwach im Glauben. Es ist also kein Zeichen von Unglaube, wenn wir sagen, mir geht es schlecht. Ich habe Schmerzen. Ich bin krank. Ich weiß nicht, wenn der an dem Teich zu Jesus gekommen wäre, ich bin geheilt, alles gut, ob Jesus noch irgendwas hätte für ihn tun können. Also wir sehen hier, dass Abraham die Tatsachen angeschaut hat und dass das nicht ein Zeichen von Unglaube ist. Und gleichzeitig ist es richtig, das Wort Gottes zu proklamieren. Weil ich glaube, dass durch Proklamation wir uns Dinge zu eigen machen, die Gott bereitgestellt hat. Aber es darf nicht dorthin ausarten, dass jemand unter uns, der krank ist, das so nicht mehr sagen darf. Sondern wir sehen hier, nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an und er sah das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes. Es geht also beides und es ist beides richtig. Wir können voller Glauben und Erwartung sein, dass Jesus mich heilt und genauso ehrlich sagen, mir geht es scheiße. Oh, jetzt vor das Wort, wenn das auf die Aufnahme kommt. Aua. Ja. Wir dürfen das ansehen, was Phase ist, was der Sachverhalt ist. Das Thema Heilung hat also ganz, ganz eng etwas mit Glauben zu tun. Und deshalb glaube ich, wenn wir Heilung besser verstehen wollen und wenn wir stärker Menschen dienen wollen, dass Heilung kommt, körperliche Heilung, auch seelische Heilung. Und ich bin überzeugt, dass das der Wille Gottes ist, dass wir darin stärker werden und dass dadurch einfach die Herrlichkeit des Reiches Gottes sich stärker ausbreitet. Müssen wir einfach irgendwie mehr verstehen von Glauben. Und es gibt da dieses Beispiel oder diese Geschichte, die wir lesen, wo Jesus versucht wurde vom Feind. Und diese eine Versuchung war auf der Zinne des Tempels, wo der Feind zu ihm sagt, spring doch runter. Denn es steht doch geschrieben, du wirst bewahrt und es wird alles super. Und Jesus reagiert mit dem Wort Gottes und tut es nicht. Aber diese Art von Versuchung hat so ein bisschen den Geschmack, den ich manchmal so erlebe, macht doch irgendwas total Abgefahrenes und wenn es völlig abgefahren ist, dann ist das Glauben. Und das ist so ein bisschen dieses Ding zu Jesus. Also wenn du Glauben hast, kannst du doch springen. Steht doch im Wort, dass du bewahrt wirst. Und Jesus springt nicht. Nicht, weil er keinen Glauben gehabt hätte, sondern weil das kein Glauben ist, der hier irgendwie vom Feind vermittelt wird. Glaube ist nicht etwas, was wir mit Gewalt durchdrücken können. Und es ist ganz sicher nicht anmaßend. Und ich habe manchmal das Gefühl im Leib Christi, dass das verwechselt wird, Glaube und Anmaßung. Es wird niemals so weit sein, dass wir persönlich über irgendeine Gabe oder Fähigkeit verfügen können, wie wir wollen. Das wird niemals so sein, wenn der Heilige Geist wirklich der ist, der das wirkt. Weil wenn Jesus selber von sich sagt, dass er in keinen Moment unabhängig von Gott und von seinem Vater gewirkt hat, können wir das ganz sicher auch nicht. Also Glaube und Anmaßung sollten wir nicht miteinander verwechseln. Und Glaube ist nicht die Brechstange, mit der wir Dinge erzwingen. Und das Thema Heilung empfinde ich so, dass es da einfach Bereiche geben kann, wo das eine übersteigerte oder ins Extreme getriebene Wahrheit wird. Und dann wird das Ganze irgendwie komisch, dann wird der Schwerpunkt verlagert. Es ist immer dann, wenn wir einzelne Wahrheiten aus dem Wort Gottes nehmen und die abkoppeln von anderen Wahrheiten des Wortes und die einzelne Wahrheit logisch zu Ende denken, immer dann wird es Sektiererei oder eine Irrlehre. Und das Beispiel hatte ich ja genannt, bis dahin, dass man unter dem Deckmantel Glauben bei Leuten, die nicht geheilt wurden, dass die Realität leugnet. Und das möchte ich nicht, dass das in unserer Gemeinde geschieht. Jemand, der krank ist, darf das sagen. Und wenn wir beten und es ist danach nicht besser, dann verleugnen wir nicht unter dem Schild Glauben die Realität, sondern dann wissen wir beten weiter, wir glauben weiter. Wir sind nicht schwach im Glauben und sehen an, was ist die Tatsache. Und wenn wir zum Arzt gehen und ein ärztlicher Befund zeigt, wir sind geheilt, dann sind wir geheilt. Und dann können wir den Herrn preisen und loben. Wenn der ärztliche Befund zeigt, wir sind nicht geheilt, sind wir noch nicht geheilt. Ich glaube, ein Teil einer Antwort auf die Frage, warum werden nicht alle geheilt? Warum wird nicht jeder geheilt, für den ich bete, obwohl ich auch als Ältester diese Verheißung habe im Jakobus? Warum werden dann nicht alle sofort geheilt, obwohl ich zur Ehre Gottes sagen kann, wir haben viele Heilungen erlebt, wir haben viele Heilungen gesehen. Und ich glaube, eine Antwort ist, dass die Bibel sagt, das Reich Gottes ist angebrochen, aber es ist noch nicht vollständig hier. Und es wird vollständig hier sein und kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und so wie das Reich Gottes noch nicht vollständig ausgebreitet ist, so werden auch noch nicht alle sofort oder vollständig geheilt. Wollen uns da mal noch Schriftstellen dazu anschauen. Ein paar Beispiele aus dem Wort, die diese Theorie entlarven, schlussfolgernd, wenn Gott immer heilen will, dann werden also alle geheilt. Nur ein paar Beispiele, 1. Timotheus 5, 22 oder Vers 23. Da sagt Paulus zu Timotheus, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche auch ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Also da gibt es einen ganz engen Vertrauten von Paulus und wir lesen im Wort Gottes für uns aufgeschrieben, dass es ihm häufig nicht gut ging. Und Paulus hatte wohl dann keine Vollmacht, den Timotheus zu heilen. Wir sehen an anderer Stelle, dass Paulus absolut heilen konnte oder dass Gott durch ihn geheilt hat und dass Gott durch ihn den Toten auferweckt hat oder vielleicht mehrere. Und hier sehen wir, dass einer seiner Mitarbeiter, dass es ihm häufig nicht gut ging. Und Paulus nimmt das auch zur Kenntnis. Er redet ihm nicht ein, mit dir ist alles gut, sondern sagt, trink manchmal einen Schluck Wein, das ist gut für deinen Magen. Ich denke, die Schriftstelle ist für unsere russischen Geschwister ein bisschen eine Versuchung. Zweiter Timotheus 4,20. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Hier muss Paulus einen seiner Mitarbeiter krank zurücklassen. Es wird uns nicht berichtet, ob er für ihn gebetet hat. Ich nehme es stark an. Aber Fakt ist, der Trophimus war krank und Paulus zog weiter und musste ihn krank zurücklassen. Also das passierte dem großen Paulus. Dann Philipper 2, 25. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tod nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht nur aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Hier haben wir ein weiteres Beispiel, dass ein Mitarbeiter von Paulus krank war und offensichtlich nicht ganz schnell oder sofort geheilt wurde, sondern dass es eine Zeit gedauert hat. Und dann sagt Paulus, ich bin froh, dass Gott das gemacht hat, sonst wäre ich noch trauriger gewesen. Oder noch eine Schriftstelle, Galater 4. Hier sagt Paulus, ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe, Galater 4, 13. Und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Also Paulus sagte von sich, dass er da sehr schwach war im Fleisch oder körperlich schwach. Genauer ist das nicht beschrieben. Und ja, es kann also passieren, dieser Mann des Glaubens hatte Zeiten, wo er sehr schwach war. Und er lobt die Galater dafür, dass sie ihn trotzdem aufnahmen, dass sie ihn nicht dafür verachtet haben oder verabscheut haben. Und ich habe ein paar Punkte mir notiert, die vielleicht auch ein Grund dafür sein können, warum Leute nicht geheilt werden. Und das ist sicherlich auch nicht vollständig, aber ein paar Punkte möchte ich nennen. Also ein Grund, glaube ich, dass Leute nicht geheilt werden, weil man gar nicht gebetet hat. Ich denke, das ist eine Ursache. Wir haben nicht gebetet. Aus unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht war früher oder in vergangener Zeit irgendetwas, wo man sehr viel gebetet hat und es ist irgendwie wenig oder nichts passiert. dass man dann sagt, das lasse ich oder hat er keine Lust mehr, was auch immer. Also ich glaube, ein Grund ist, dass man nicht gebetet hat. Wir sehen das bei den Heilungen, dass die Menschen zu Jesus kommen, in ihn darum baten und dass er auch Leute fragte, ob sie das wollen und sie natürlich sagten, ja, ich will das. Ja, ein zweiter Grund, warum Menschen nicht geheilt werden, ist die Geschichte, die wir uns schon mal angeschaut hatten, die möchte ich uns noch mal zeigen, Johannes 5. Johannes 5 ist uns berichtet, ich lese mal nur den einen Vers 14. Also Jesus hat jemand geheilt und dann steht Johannes 5, 14 danach, findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. In diesem Fall können wir daraus schließen, dass dieser Mann aufgrund von Sünde krank war, sonst würde das keinen Sinn machen, dass Jesus sagt, sündige nicht mehr, damit es nicht noch was Schlimmeres kommt, damit nicht noch was Krasseres dir passiert. Also es kann ein Grund sein, aber es ist nicht pauschal immer der Grund. Deshalb ist das gerade bei dem Thema Heilung so wichtig, dass der Heilige Geist uns wirklich leitet. Aber ich glaube, dass es ein Grund ist, dass Menschen nicht geheilt werden, dass Sünde da ist oder das blockiert. Das finden wir ja auch im Jakobus bei dieser Anweisung. Jakobus 5, 14. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten, ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Also das Gebet, das Händeauflegen und das mit Öl salben ist hier im Zusammenhang genannt, dass Sünden vergeben werden. Und nun wissen wir aus dem Kontext der Schrift, Sünden werden vergeben, die bekannt wurden. Das kann also bedeuten, die Person, die die Ältesten ruft und um Gebet für Heilung bittet, dass die auch vom Heiligen Geist geleitet sein muss, gibt es da Dinge, die ich bekennen muss. Und wenn das so ist, dann soll das geschehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Vergangenheit bei uns ein bisschen unterbelichtet war, dieser Bereich, dass die Ältesten rufen für das Gebet, dass Heilung kommt, auch etwas damit zu tun hat, dass man Sünde bekennt oder zumindest ja, den Heiligen Geist da zuhört, wenn er da was zeigt. Und dann haben wir die Verheißung hier, dass wenn er Sünden begangen hat, die ihm vergeben werden. Und dann Vers 16 kommt nochmal, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und im Praktischen, es ist mir in Gedanken gekommen beim drüber nachdenken, dass ich glaube, es gibt schon Zusammenhänge, wenn sich jemand extrem falsch ernährt und aus diesem Grunde Magenschwierigkeiten, Verdauungsprobleme bekommt oder Gelenkprobleme aufgrund von extremen Übergewicht. Ich glaube, da gibt es schon Zusammenhänge, wo die Bibel uns zeigt, dass das Sünde ist. Die Bibel nennt das Fresssucht oder Fressen und Saufen sollen wir nicht tun. Und da gibt es schon Zusammenhang, wo es richtig ist, wenn wir um Heilung beten. Aber es gehört dazu, auch für Sünde um Vergebung zu bitten und Vergebung zu empfangen. Also Sünde kann ein Hindernis sein. Aber bitte hören wir das richtig. Nicht jeder Mensch, der nicht sofort geheilt wird, ist, weil er ein Sünder ist, noch krank. Das wäre der falsche Schluss. Dann schauen wir nochmal zu Johannes 9. Ja, genau, das ist dann die nächste Schriftstelle. Johannes 5 hatten wir gesehen, dass Jesus zu diesem Geheilten sagt, sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfahre. Und die Jünger hatten gelernt, haben die richtigen Schlüsse gezogen und wussten jetzt, aha, Krankheit kommt also durch Sünde. Und dann finden wir in Johannes 9 dieses Beispiel, ab Vers 1, als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Also das ist ein schönes Beispiel, dass die Jünger das standardisiert haben, wozu wir auch neigen. Wir haben alle irgendwie gerne einfache Formeln. Und wenn wir wissen, wenn wir nach diesen Formeln handeln, dann haben wir das Ergebnis. Aber das ist eben mit dem Heiligen Geist nicht zu machen. Das ist der Heilige Geist eben keine DIN-DGL, kein Standard, sondern eine lebendige Person. Und die Jünger liegen auch mit der Frage nicht völlig falsch, weil ich glaube wirklich, dass auch Krankheit kommt durch die Schuld von Vorfahren. Das kann sein. Aber es ist eben kein Standard, weil gerade hier ist es wieder anders. Die Jünger dachten, jetzt haben wir's. Wer hat hier gesündigt? Und Jesus sagt, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Und nun ist es nicht so, dass er oder die Eltern noch nie gesündigt hätten. Das meint Jesus hier nicht, sondern er meint das ganz genau in Bezug auf Heilung. Sondern, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Also Gott kann es sich irgendwie leisten, dass jemand von Geburt an blind ist, damit das zu einem Grund da ist, damit an ihm die Größe Gottes offenbar wird, dass er geheilt wird. Die Eltern haben ganz sicher gesündigt und dieser Mensch auch. Aber das war nicht der Grund für die Blindheit, in der er geboren wurde. Und das zeigt uns sehr stark, wie abhängig wir da sind vom Heiligen Geist. Ein dritter Punkt, ich glaube, dass Flüche oder dämonische Belastungen Heilung verhindern können und dass eben bei manchen körperlichen Krankheiten einfach Dämonen dahinter sind. Und damit, wie Jesus das auch gemacht hat, müssen wir Dämonen befehlen, auszufahren. Und das ist halt eine völlig andere Art, auch zu beten, als jemand die Hände aufzulegen, dass Heilung kommt. Also ich glaube, Dämonen oder Flüche, dämonische Belastungen können eine Ursache dafür sein, dass Leute nicht geheilt werden. Dann glaube ich, dass ein weiterer Grund, wenn Menschen nicht geheilt werden, ist Unglaube. Und wir haben Stellen gelesen von Jesus, wo das zu dieser Frau sagt, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gerettet, das sagt er zu mehreren Personen. Und das ist eine Tatsache, Unglaube kann eine Ursache dafür sein, dass wir nicht geheilt werden, dass wir zweifeln an dem, wie Gott ist oder daran, ob Gott es wirklich gut mit mir meint. Aber das ist mir ganz wichtig und bei dem, ich sag mal, sehr vereinfachten Standardisierung Heilungslernen. Gott will immer heilen, wir beten, wir müssen nur befehlen und dann wird die Person gesund, bumm, aus, Ende. Und diese Lehre lässt keinen Platz für die Fälle, wo das nicht so funktioniert. Beziehungsweise hat diese Lehre darauf keine Antworten. Und wenn es schon eine Antwort gibt, dann ist, ja, du hast nicht geglaubt. Und von daher ist das nicht der Standardgrund, wenn jemand nicht geheilt wird, hat halt nicht geglaubt. Wie gesagt, Glaube ist nicht zu verwechseln mit Anmaßung und Glaube ist nicht die Brechstange, mit der ich etwas erzwinge. Glaube ist etwas, was wir empfangen. Und wir können zum Empfangen lediglich unser Herz aufmachen. Aber wir können nicht das Empfangen machen. Und ich habe es selber persönlich erlebt vor einigen Jahren, dass man eine Heilung im Glauben empfängt. Und das ist so klar und eindeutig, dass du da nicht überlegen musst, was das jetzt war. Das weißt du dann in dem Moment ganz klar. Und dann kommt die körperliche Heilung sehr schnell. Und das habe ich selber erlebt, dass es so ist. Und ich glaube, wenn wir von Glauben reden in Bezug auf Heilung, hat es sehr viel damit zu tun, wie wir denken über Jesus, wie wir denken über Gott, wie wir denken über den Heiligen Geist. Es hat sehr viel zu tun, wie stehe ich zu diesen Personen? Was traue ich ihnen zu, wie sie mit mir sind oder wie sie mit mir umgehen? Da ich auch schon mit Krankheit zu kämpfen hatte, weiß ich, dass vor allem, wenn man längere Zeit im Glauben an etwas festhält, was man in der Tat an seinem Körper nicht erlebt oder wo man das Gegenteil erlebt, dass Glauben gar nichts mit Gefühl zu tun hat, weil man fühlt sich einfach nur total schlecht. Man hat Schmerzen, man ist total am Boden. Also verwechseln wir nie wieder, ich habe Glauben, weil ich fühle mich gut. Das hat in Bezug auf ein Heilungswunder erwarten und Gott in den Ohren liegen, dass er mich heilt, hat das überhaupt nichts mit Gefühl zu tun. Wenn man krank ist, fühlt man sich nicht gut. Und das ist keine Sünde. Und das ist auch kein Zeichen von Unglaube. Ich glaube, dass das was mit Geduld hat, zu tun hat und mit Ausharren. Ein weiterer Grund, denke ich, ist Ungeduld, dass wir eine Heilung nicht empfangen, dass wir zu schnell aufgeben oder dass wir vielleicht zu schnell ärgerlich werden auf Gott oder auf andere Menschen. Und es gibt da dieses Beispiel in der Schrift, wo diese Frau zu Jesus kommt, die einfach zu diesem Mensch kommt, zu diesem Machthaber und einfach nicht locker lässt, bis sie hat, was sie bekommt. Also das ist auch nicht unbedingt, dass wir das anmaßend sein sollen Gott gegenüber, aber wir dürfen Gott gegenüber ihm das immer wieder sagen. Wir dürfen dranbleiben, nicht nachlassen, so wie diese Frau nicht nachgelassen hat, angeklopft hat, bis jemand aufmacht. Und das dürfen wir auch. Es gibt da auch Schriftstellen im Hebräerbrief, dass wir durch Geduld und Ausharren Verheißungen empfangen. Und das kann einfach auch ein Grund sein, dass Heilung nicht geschehen ist, weil wir zu ungeduldig waren, weil wir zu schnell aufgegeben haben. Ein weiterer Grund, das hatte ich vorhin schon als ein Beispiel erzählt, dass wir im Innersten gar nicht gesund werden wollen, weil wir einen gewissen Nutzen aus unserer Krankheit ziehen. Und das ist auch wichtig für jeden, der für andere betet um Heilung, dass wir das vom Heiligen Geist offenbart bekommen. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die krank sind und weil sie einen Nutzen daraus ziehen, eigentlich gar nicht gesund werden wollen. Und ich glaube, es gibt Menschen, die ganz oft für sich um Heilung beten lassen. Das kann so weit gehen, dass jemand das zu einem Vorgehen macht, aus dem er Anerkennung und Aufmerksamkeit zieht. Und wenn wir vom Heiligen Geist geleitet sind, erkennen wir sowas oder können sowas erkennen. Und das ist natürlich ein Hinderungsgrund und es wird keine Heilung kommen, wenn jemand im Grunde genommen gar nicht gesund werden will, weil er aus der Krankheit einen Nutzen hat. Sei es eine Rente, sei es mehr Beachtung, sei es, dass man über eine Krankheit Macht ausüben kann, dass die Menschen um einen herum sich so und so benehmen aus Rücksicht. Wenn man über eine Krankheit andere Menschen manipuliert, dann kommt definitiv keine Heilung. Da kann man 20 Jahre um Heilung beten. Es kommt keine Heilung. Wenn man das benutzt, um in irgendeiner Weise Macht auszuüben, das ist ein Wesenszug des Feindes und wir öffnen uns für dämonische Kräfte und da können Menschen um uns herum sich die Knie wund beten. Da wird keine Heilung kommen. Dann finden wir ein Beispiel, lese ich jetzt nicht, 1. Korinther 11 ist das beschrieben, wenn man das Abendmahl falsch nimmt. Oder vielleicht schauen wir uns doch an, dass dann nicht mehr unklar ist als vorher. 1. Korinther 11. Also ich lese mal ab Vers 17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteien unter euch sein, damit die Bewerten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Findet ihr diesen Vers, wo steht, deshalb sind viele von euch schon vorzeitig verstorben? Super, genau. Genau, Vers 29, denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Also offensichtlich hatten die Korinther so eine ganz, ganz breite Auffassung von Gnade, die das alles irgendwie toleriert oder erlaubt. Das ist irgendwie sehr aktuell auf unsere heutige Zeit, dass man irgendwie betrunken zur Versammlung kommen kann und dass das irgendwie Gott alles toleriert. Irgendwie so eine Auffassung von Freiheit, die sagt, wir können machen, was wir wollen, weil es ist ja Gnade. Und Paulus kreidet das an und nennt hier, dass das Folgen hat und sagt, deshalb sind viele unter euch schwach und krank. Ich denke, diese Schriftstelle sollte uns jetzt nicht irgendwie das Abendmahl zu einer Sache machen, wo wir uns davor fürchten, dass wir vielleicht an irgendeiner Stelle noch nicht ganz richtig sind und das deshalb lieber nicht nehmen, sondern er hat ja hier gesagt, dass den Leib und das Blut des Herrn, dass wir das richtig beurteilen sollen oder dass wir das schätzen. Und das, denke ich, muss in unseren Herzen sein, dass wir Ehrerbietung dafür haben, Dankbarkeit und dass das im Kern das Thema des Abendmahls ist. Jesus hat sein Leben gegeben für mich, sein Blut ist geflossen für meine Schuld und dafür ehre ich ihn und habe da eine demütige, unterwürfige Haltung ihm gegenüber. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Korinther haben mit diesem Benehmen dokumentiert, dass sie diese ehrfürchtige Haltung dem Opfer Jesus gegenüber nicht hatten. Und das kann also ein Grund sein, dass körperliche Krankheit nicht geheilt wird. Ja, ein weiterer Punkt, das hatte ich schon gesagt, ungesunder Lebensstil und auch eine gewisse geistliche Gesundheit, dass wir uns auch in unserem Geist natürlich nicht mit Dingen füllen dürfen oder können, die uns verseuchen oder die uns finster machen, weil wenn wir finstere Dinge in unseren Geist lassen oder aufnehmen, Filme, Spiele oder was weiß ich, das wird natürlich Auswirkungen haben auch auf unseren Körper. Ja, ein weiterer Punkt, den ich im Wort Gottes gefunden habe, dass es Angriffe gibt vom Feind und offensichtlich ist es so, dass Gott das manchmal erlaubt, dass Gott das zulässt. Paulus spricht von sich selber, von diesem Dorn im Fleisch im Römer 8, wo er ganz klar sagt, dass der Feind ihn angreift und wir wissen nicht ganz genau, was es war, aber es ist wohl so, dass es körperlich sichtbar war bei ihm. Und der letzte Punkt, warum werden Menschen nicht geheilt? Wir wissen es nicht. Und mir ist wichtig, dass wir darüber im Frieden sind, dass wir manche Dinge nicht wissen. Besonders in Bezug auf Krankheit gibt es in uns das Verlangen, rauszufinden, warum genau was, warum wie ist. Manchmal können wir da sehr hartnäckig sein. Und Gott ist eben Gott und er ist nicht verpflichtet, uns alles bis zum Letzten zu offenbaren. Und er wird das nicht tun. Die länger in der Gemeinde sind, erinnern sich vielleicht daran, dass der Ray Jones mal ein starkes Zeugnis gegeben hat hier. Das hat sich bei mir ganz, ganz tief eingegraben und das hat mir viel geholfen in den letzten Jahren, überhaupt auch mit Dingen zurechtzukommen, die für mich schwer waren. Die länger da sind, können sich vielleicht erinnern, dass er mal davon erzählt hat, dass sein erwachsener Sohn bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Und nicht nur gestorben, sondern er ist im Auto verbrannt und man konnte ihn nur anhand seiner Zähne identifizieren. Und ich denke, das ist mit eines der schlimmsten Dinge, wenn man erleben kann, dass ein Vater seinen eigenen Sohn so verliert, dass es gar nichts mehr zu beerdigen gibt. Und das war für den Rehe entsprechend schwer. Und er hat mit Gott dort gekämpft, warum das passiert ist und was das jetzt ist. Und ist auf eine Schriftstelle gekommen im Alten Testament, wo das sinngemäß steht, dass Gott Geheimnisse hat und die auch für sich bewahrt. Und das hat sich bei mir ganz tief eingegraben. Und ich habe mich vor Jahren da von der Vorstellung verabschiedet, dass ich in allen Dingen immer genau wissen muss, warum. Das müssen wir nicht. Also Grund Nummer 10, warum werden Menschen nicht geheilt? Wir haben keine Ahnung. Und wenn wir Leuten dienen mit körperlicher Heilung oder mit Gebet dafür, wir sind nicht verpflichtet, alle Ursachen herauszufinden. Das ist nicht unsere Aufgabe darin. Es ist so, dass der Heilige Geist uns Sachen offenbart. Jesus hatte die Offenbarung, dass dieser Blinde deshalb blind ist, damit Gott verherrlicht wird. Und nicht, weil die Eltern oder er gesündigt haben. Und er hatte die Offenbarung, dass der Lahme am Teich krank war, weil er gesündigt hat. Und ich denke, der Heilige Geist offenbart uns solche Dinge. Aber wir werden nicht immer bis zum Letzten alles ergründen, warum was wieso ist. Noch ein Wort zu Ärzten, Krankenhäusern. Medizin. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch gelesen und bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich den Namen richtig drauf habe. Das Buch Pharmakeia ist von Anna Mendes, ne? Ja, möchte schon wenigstens einen korrekten Namen nennen. Ja, dieses Buch scheint stark oder viel wurde da wahrscheinlich recherchiert. Und ein starker Tenor in dem Buch ist, dass die Pharmaindustrie doch recht üble Machenschaften treibt und tut. Und da wurden einige Dinge offengelegt, wo ich sage, wenn nur 10% davon wahr sind, ist es schon grausam. Ich denke, wir alle kennen den äußersten Rand der Verschwörungstheorien, dass die komplett nur Pillen herstellen, damit wir alle noch kränker werden. Also ich denke, wir haben alle schon mal diese Verschwörungstheorie mehr oder weniger gehört. Und dass die sich alle verschworen haben, alle von sich abhängig zu machen und alle Menschen dann immer mehr Tabletten kaufen müssen und so weiter. Also das Buch hat sehr stark diesen Tenor. Und ich möchte dieses Buch als ein Beispiel nennen, dass wir, wenn wir Bücher lesen, immer im Wort gegründet bleiben. Weil das war für mich persönlich eine starke Erfahrung, dass dieses Buch mich in einem bestimmten Bereich sehr gesegnet hat. Und wieder andere Dinge halte ich für derart verlogene, lächerliche Behauptungen, dass es eine Schuhe auszieht. Und ich hoffe, dass die kein Mensch glaubt. Auch nicht, wenn es der Anna Mendes schreibt. Was mich sehr gesegnet hat aus diesem Buch ist, dass sie Mühe hat damit, dass im Leib Christi so viele Leute krank sind und dass es unter den Christen allgemein so eine Hörigkeit oder manchmal fast so einen kadavermäßigen Gehorsam gegenüber Ärzten gibt. Und ja, du gehst zum Arzt, du hast das und das Leiden und der Arzt sagt, also ich schreibe dir auf, die Tablette nimmst du jetzt, diese 5 Stück Antibiotika, die musst du bis zum Ende durchnehmen, auch wenn das schnell besser geht. Und dann noch diese Physiotherapie und das machst du 10-mal und danach machen wir wieder einen Termin. Und das würden wir dann genauso tun. Und für sich genommen ist das auch nicht unbedingt falsch. Aber wenn wir jemanden bitten, bete doch mal für mich um Heilung und der Heilige Geist sagt vielleicht, also du in dem und dem Bereich, da muss ich das und das ändern oder da erwartet Gott von dir das und das. Das ist bei uns oft auf einer völlig anderen Ebene. Also das ist völlig in meinem Ermessen, ob ich das jetzt richtig finde oder ob mir das der Herr gesagt hat. Also wir würden kaum dem Arzt ins Gesicht sagen, also ob ich jetzt die Antibiotika nehme, das muss ich jetzt erstmal selber rausfinden. Aber würde jetzt angenommen jemand, der für mich betet, sagen, also ich gebe dir jetzt mal zur Hausaufgabe, dass du diesen Psalm jetzt mal einen Monat lang jeden Tag betest. Und nach einem Monat sehen wir uns wieder. Und dann kommen wir da hin, nee, hab ich nicht geschafft. Nee, hatte ich keine Zeit, hab ich vergessen. Keiner von uns geht zum Arzt und sagt, nee, die Pillen hab ich nicht genommen. Nee, Physiotherapie hab ich vergessen. Aber mach trotzdem mal was. Und das wurde in dem Buch so ungefähr beschrieben und da dachte ich, ja, das ist wahr. Da braucht es in der Christenheit ein echtes Umdenken. Wenn wir davon ausgehen, dass der Herr unser Arzt ist und er hat uns schließlich geschaffen, er hat es schließlich geschafft, dass aus einer Form aus Erde unser lebendiger Organismus wurde. Also das heißt, er hat schon irgendwie was drauf. Er kann in eine Nase aus Erde blasen und danach ist das dieser Körper, den wir haben mit all den Funktionen, wo die Wissenschaft immer noch nur einen kleinen Teil davon überhaupt weiß. Also er ist definitiv unser Arzt. Und er braucht keine Diagnosegeräte, er sieht alles, er weiß alles und wirklich alles. Aber wollen wir doch auch ihn als unseren Arzt behandeln? Und das ist auch ein Schlüssel für Heilung. Also so wie wir ganz ordentlich die Physiotherapie-Termine abarbeiten und ganz ordentlich dahin traben und noch fein ordentlich zuzahlen, genauso sollten wir auch gehorsam sein unserem himmlischen Arzt gegenüber. Es ist vielleicht auch ein Grund, wenn wir lange auf Heilung warten. Das hat mich sehr gesegnet aus diesem Buch. Das finde ich total stark. Ich dachte, ja, die Frau hat recht. Das Wort des Arztes hat ein Riesengewicht. Hat das Wort unseres himmlischen Arztes auch so viel Gewicht? Fragezeichen. Die Theorie, alle Ärzte sind verseucht. Die verschreiben dir nur Zeug, dass du abhängig wirst. Die wollen eigentlich alle nicht, dass es dir gut geht. die in dem Buch zum Ausdruck kommt, die halte ich für extrem verlogen, ist einfach nicht wahr. Ich denke, dass wir sehr dankbar sein können, so ein Gesundheitssystem zu haben, was wir haben. Und ich glaube, dass es sehr viele Ärzte gibt, die sehr gute Arbeit machen. Und es ist ein ganz starker Segen, dass wir da einfach hingehen können. Und dass es ein Krankenkassensystem gibt, wo wir erstmal nicht, vor allem wenn wir mehrere Kinder haben und die spielen vielleicht Fußball, die, die das haben, wissen, wovon ich rede, dass wir nicht jedes Mal 2000 Euro zahlen, wenn wieder ein Bänderriss war oder was gebrochen oder ein Gips und so weiter. Das ist ein echter Segen. Und deshalb will ich, dass wir auch Ärzte schätzen und die Leute mit Respekt behandeln. Und es ist, ich finde, eine Unmöglichkeit, das gesamte Gesundheitswesen unter diese Decke zu ziehen, dass die alle verkehrt sind. Es ist durchaus wahr, dass eine Lobby gibt in der gesamten Gesundheitsindustrie. Es ist mit Fakten belegbar, wer das möchte, den kann ich auch Quellen nennen, wo man das nachlesen kann, dass zum Beispiel die Werte für Bluthochdruck in den letzten 15 Jahren 6 oder 7 Mal nach unten korrigiert wurden. Und immer wenn man einen Grenzwert nach unten korrigiert, macht man damit eine große Menge von Leuten auf dem Papier krank. Die hatten vorher keinen Bluthochdruck und nachdem der Grenzwert nach unten korrigiert wurde, haben die Bluthochdruck. Und das, solche Machenschaften gibt es. Und sie schreibt in ihrem Buch, und hier sind wir bei dem Thema Anmaßung und Vermessenheit, dass sie im Rheintal unterwegs war und hat all die Mächte der Pharmaindustrie alle gebunden. Könnt ihr nachlesen in diesem Buch. Wenn das vom Heiligen Geist inspiriert war und wenn das stimmt, dann müsste in den Tageszeitungen zu lesen sein, dass die Pharmakonzerne plötzlich ihre Preise halbieren und Medikamente, die schon 1000 Mal die Forschung bezahlt ist, verschenken nach Afrika. Und es müsste in der Zeitung zu lesen sein, dass Chefs von Pharmakonzernen gläubig werden und dem Herrn Jesus nachfolgen. Hier haben wir also ein Beispiel in einem Buch, wo mich Teile sehr gesegnet haben, lese ich dann Sachen, dass eine Frau sich anmaßt, dass sie die ganzen Mächte der Pharmakonzerne gebunden hat. Also wenn das nur im Ansatz wahr wäre, dann hätten wir eine Revolution erlebt in dieser Branche und das wäre ganz sicher in den Medien irgendwo aufgetaucht und ich habe nichts davon gehört. Also nehmen wir das als ein Beispiel. Wir können aus Büchern gute Dinge empfangen und wir müssen bei manchen Dingen sagen, nein, das kann irgendwie nicht sein, das sagt mir die Bibel was völlig anderes. Und in Bezug auf Ärzte oder Gesundheitswesen, ich glaube, solange wir unsere Hilfe von Gott erwarten und Gott als unseren Arzt behandeln, dann empfangen wir von dem Herrn all das Gute, was er uns geben will. Und es ist nicht ein Zeichen von Unglaube oder von sich von Gott abwenden, dass wir zu einem Arzt gehen. Aber die Entscheidung darüber, ist das Unglaube oder nicht, die ist in unserem Herzen. Das hat was mit unserer inneren Haltung zu tun. Es kann jemand zum Arzt gehen und es ist Unglaube. Und jemand anders geht auch zum Arzt und es ist kein Unglaube. Ich hoffe, dass er das versteht. Weil das hat etwas damit zu tun, was erwarte ich, wo kommt meine Hilfe her? Und ich habe oft, wenn ich mit Schwierigkeiten und mit Krankheiten zu kämpfen hatte, gebetet, auch für die Ärzte, mit denen ich zu tun hatte, und dass Gott ihnen Gnade schenkt und ihnen hilft, das zu sehen, was sie sehen sollen. Und habe das erlebt, dass Gott das macht. Also insofern, ich denke, das liegt uns fern und sollte uns fern liegen, dass wir einen ganzen Berufsstand irgendwie unter Generalverdacht stellen oder irgendwie verachten. Das wäre nicht richtig. Und ich wünschte mir, wir hätten mehr gläubige Ärzte in unserem Land. Und vielleicht kann unsere Jugend das hören. Fleißig Latein lernen im Gymnasium, damit man dann Medizin studieren kann. Gläubige Ärzte waren ein Riesensegen. Ja, also nochmal zurück auf Anfang. Unser Gott ist unser Arzt und wir haben einen Gott, der heilt. Und immer wenn wir auf Krankheit stoßen, beten wir. Das ist immer richtig. Und wenn wir beten, dann fahren wir unsere Antennen aus. Heiliger Geist, was willst du jetzt machen? Was ist dir auf dem Herzen? Was willst du tun? Was willst du jetzt machen? Wie willst du es machen? Und je öfter wir das trainieren, umso trainierter werden wir, umso erfahrener werden wir. Und all die Initiativen, die gestartet sind unter uns, wo Menschen unter uns gesagt haben, wir wollen für Kranke beten, was auch läuft während der Lobpreisgottesdienste parallel hinten draußen, möchte ich ermutigen, geht da weiter. Betet weiter für Kranke. Macht das weiter. Ich bin sicher, dass Gott das noch gewaltig benutzen wird. Ihr werdet dadurch geschult, immer mehr den Heiligen Geist wahrzunehmen. Das ist wirklich gut. Und ich möchte, dass wir einfach die Leute, die nicht geheilt werden, die lange krank sind, dass wir die nicht in die Ecke stellen, du hast keinen Glauben, wiedersehen. Mit dir kann irgendwas nicht stimmen. Es kann diese Ursachen geben, die ich genannt habe, aber Heilung ist kein Ding, wo wir nur einen bestimmten Knopf drücken müssen, um das bestimmte Ergebnis zu haben. Und wir haben gesehen, beim großen Paulus, dessen Schweißtücher Leute geheilt hat, dass er doch seinen Timotheus nicht von seinem Unwohlsein heilen konnte oder den anderen Diener, den er zurücklassen musste. Und dass er selber offensichtlich Schwierigkeiten hatte. Ich habe das gelesen von Smith Wigglesworth, der massiv Menschen geheilt hat, auch auf spektakuläre Weise. Ich habe ein Beispiel von ihm gelesen, dass eine Frau mit einem kleinen Kind kam oder einem Baby und das Baby war krank, ne? Und irgendwie hatte er den Eindruck, aber das sollte man eben wirklich nur machen, wenn man weiß, der Heilige Geist hat es gesagt. Sonst würde ich das jetzt nicht so empfehlen. Soll das nicht standardisieren? Er hat das Baby wohl vor sich hingelegt und mit einem Fußtritt in den Raum gekickt. Und danach war es gesund. Also nur, wenn der Heilige Geist es sagt, ja? Oder er hat, ein Mann ist zu ihm gekommen, der nur ein Bein hatte. Und er schickt diesen Mann in ein Schuhgeschäft, soll sich ein Paar Schuhe kaufen. Und in diesem Schuhgeschäft, beim Kaufen von einem Paar Schuhe, wächst diesem Mann das Bein. Also bei ihm kann man das sehen, dass das jedes Mal anders war. Und er selber hatte Nierensteine und höllische Schmerzen. Und es gab Phasen, wo er nicht predigen konnte, weil er sich vor Schmerzen krümmt, auf dem Boden liegend, nicht bewegen konnte und zu nichts in der Lage war. Er selber. Warum? Wir wissen es nicht. Also das ist mir wichtig. Wir brauchen diese Ausgewogenheit, dass wir Gott alles zutrauen und von Gott alles erwarten. Und dass wir daraus resultierend aber nicht, wenn das nicht sofort geschieht, was wir erwarten oder was wir uns einbilden, dass wir dann nicht irgendwie ins Wanken kommen oder dann auf Ursachenforschung gehen oder Leute in die Ecke stellen, mit dir kann irgendwas nicht stimmen, bei dir ist irgendwas faul. Und es ist mir wichtig, Paulus hat da diese starken Wunder erlebt, Tote auferweckt, Menschen geheilt, die von der Giftschlange gebissen, er wurde von der Schlange gebissen, ihm ist nichts passiert. Und Paulus sagt von sich selber ganz klar, was ist das Zentrum? Und in Bezug auf Heilung ist mir das sehr wichtig, dass das nicht Zentrum unseres Glaubens wird. Und da habe ich manchmal Bedenken bei manchen Bewegungen, die aktuell so laufen, einfach weil die Christenheit ausgetrocknet ist wie die Wüste nach Wundern. Das ist einfach ein Fakt. Ich rede jetzt nicht unbedingt von unserer Gemeinde hier. Bei uns bin ich manchmal erschrocken, dass wir selber Wunder, die Gott tut, so schwer erkennen können oder nicht sehen wollen, wie auch immer. Aber allgemein glaube ich, es gibt einen riesigen Hunger nach Wunder. Also wenn wir in der Lage sind, ein Wunder zu machen und könnten das mit Vorankündigungen tun, dann würden wir tausende Menschen binnen kürzester Zeit versammeln können. Ich glaube, dass man mit einem richtigen Wunder aktivieren könnte wie mit nichts anderem. Also das, glaube ich, ist der Ist-Zustand. Es gibt einen extremen Hunger nach Wundern oder nach übernatürlichen Zeichen, dass wir irgendwie mehr sehen von dem, wovon wir eben seit Jahrzehnten reden. Und irgendwie daran, manche Bewegung an, wo vielleicht die Leute aus der Bewegung das gar nicht bezwecken, aber das dockt daran an, dass ein Thema wie Heilung oder wie Prophetie dann ins Zentrum des Ganzen rückt und alles andere irgendwie das Nebensache wird. Und auch Heilung ist nicht das Zentrum. Sondern das Zentrum ist, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist das Zentrum. Und das muss es bleiben. Interessant steht hier nicht, er als Auferstandener. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, warum Paulus sagt, Jesus Christus und er als gekreuzigt? Warum er hier nicht sagt, Jesus Christus und er als Auferstandener? Ich weiß nicht genau, aber Paulus legt darauf Wert, Jesus Christus und er als gekreuzigt, das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und das muss es bleiben. Und wenn das Zentrum bleibt, Jesus und er als gekreuzigt, der Sohn Gottes als gekreuzigt, das absolute Alleinstellungsmerkmal von Jesus im ganzen Universum. Von dort aus wird alles andere geschehen und wachsen, wenn wir uns danach ausschrecken. Und ich denke, der Heilige Geist ist bereit. Es sind viele Wunder bereitet im Himmel. Und ich möchte alle ermutigen, die um Heilung beten. Betet weiter. Und ihr werdet der Kanal sein, durch die Wunder kommen. Bin ich ganz sicher. Aber lasst uns nicht Heilung zum Zentrum unseres Glaubens machen. Lasst nicht Heilung das werden, worum es nur noch geht. Das wäre verkehrt. Ich bin erstaunt, wenn wir kurze Ausschnitte lesen, was die Apostel gelehrt haben in der Apostelgeschichte und wenn wir dann auch die Briefe lesen, wo ja ausführliche Lehre steht, wie wenig sich Paulus und Petrus auf ihre Wunder beziehen. Das ist erstaunlich wenig erwähnt. Also Petrus hätte, denke ich, da wesentlich mehr schreiben können, wenn die schon Leute rausgetragen haben, nur damit sein Schatten mal drauf fällt. Und ich muss sagen, das muss riesigen Spaß machen, wenn man durch eine Gasse läuft und hinter mir der Schatten hält die Leute. Also absolut. Aber in den Briefen von Petrus gibt es davon gar keine Rede. Das zeigt mir, welchen Stellenwert das für Petrus hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Mühe mit dieser Sensationslust der Christen, mit dieser Geilheit auf Wunder. Und ich sage dieses leicht anrüchische Wort ganz bewusst. Ich glaube, die Wundergeilheit steht im Wege, dass die echten Wunder kommen. Weil das lenkt die Christenheit ab, sich mal um ihr Zentrum zu kümmern, mal klarzustellen und Tatsachen zu schaffen, Christus ist das Zentrum meines Lebens und er als gekreuzigt. Und es ist definitiv so, würden wir Werbung machen, hier eine Konferenz mit großen Wundern, die Leute würden uns die Türen einrennen. Wenn wir eine Bibelschule ankündigen, wo es darum geht, dass wir unsere Fundamente stärken, dass wir tiefer kommen in Jesus, da ist es recht ruhig. Weil die ganze Wundergeilheit hat so eine Atmosphäre verbreitet, als hätten wir das alles andere oder als wären wir an all den Stationen schon durch. Und das sind wir bei Weitem nicht. Also, Heilung und die Gabe von Heilungen, glaube ich, geht stark zusammen mit Evangelisation. Das sehen wir auch in Apostelgeschichte bei Philippus. Und ich glaube, dass das ein starkes Werkzeug ist, eben nach draußen Gottes Liebe auszubreiten und zu zeigen. Noch ein Punkt, was ich persönlich erfahren habe, es ist leichter zu beten, wenn Menschen Erwartungen haben. Und es ist leichter, Erwartungen zu haben, wenn man die Menschen, die für einen beten, nicht kennt. Das ist einfach so. Das geht mir auch so. Und deshalb glaube ich, ist das auch gut oder sinnvoll, dass wenn man auch Heilung braucht und krank ist und Heilung sucht, sich auch in verschiedene Richtungen hin auszustrecken. Ich glaube, dass das okay ist. Mir fällt es sehr, sehr leicht, für körperliche Heilung zu beten, wenn wir woanders sind zum Dienst. Und wir haben dort auch schon krasse, schlagartige Wunder gesehen. Und Gott hat sofort wirklich Wunder getan. Größere als jemals hier. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber irgendwie ist das so. Also da möchte ich auch die ermutigen, die irgendwie noch auf Heilung warten und danach suchen. Man darf sich da auch woanders hin bewegen und darf richtig suchen und irgendwie in Aktion sein. Das ist in Ordnung. Also unser Zentrum ist Jesus Christus und er als gekreuzigt. Gut, bis hierher. Ja, ich möchte gerne beten. Jesus. Jesus, wir schauen auf dich. Wir verehren dich. Du bist König. Du hast so viele Menschen geheilt. Und das ist so schön, Jesus. Wir lieben dich dafür. Das aussätzige Leprakranke, die in irgendwelchen Höhlen hausten, weit ab von ihren Verwandten, von ihrer Familie, wurden plötzlich vollkommen rein. Jesus, du hast so wunderbare Dinge getan. Wir ehren dich dafür. Und wir lesen in deinem Wort, Heiliger Geist, dass du gerne durch uns wirkst, um genau solche Heilung zu wirken. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unseren körperlichen Gebrechen begegnet, dass dir das nicht egal ist. Ich will dir danken, Herr, für all die Heilungen, die wir schon erlebt haben. Danke, Herr, für alles, was sofort gesund war, für alle Heilungen, wo du einfach den Prozess der Heilung so beschleunigt hast. Und Herr, wir danken dir, dass dein Wort spricht von dieser Gabe, Gnadengabe der Heilungen. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns diese Gabe gibst. Und Herr, ich bete auch vor allem für die, die sich schon in dieser Gabe bewegen, dass du sie selbst mehr und mehr. Heiliger Geist, wir wollen das lernen, dich da wahrzunehmen. Wie genau willst du jetzt handeln? Dass wir das lernen, so wie du es getan hast, Jesus. Du hast einmal einen Brei aus Speichel angerührt, du hast einmal zu jemand gesprochen, einmal hat dich jemand berührt, einmal hast du zweimal gebetet, bis jemand klar gesehen hat. So viel verschiedene Arten und Weisen. Einmal hast du einen Dämon geboten und körperliche Krankheit war weg. Und Herr, wir wollen das lernen, das zu tun, was wir dich tun sehen. Wir wollen das wahrnehmen können. Und das bitte ich dich, Heiliger Geist, lass uns darin zunehmen. Lass uns darin zunehmen, dass wir einfach deine Größe und deine Liebe demonstrieren und ausbreiten können, auch konkret in der Form, dass kranke Menschen geheilt werden. Und Herr Jesus, mir ist es so wichtig, dass wir das Zentrum behalten, dass du unser Zentrum bist. Wie es Paulus gesagt hat, ich nahm mir vor, nichts anderes zu wissen unter euch als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und Herr, wir strecken uns aus nach den Gaben und wir wollen erleben, dass du Wunder und Zeichen tust mit uns und durch uns. Und Jesus, ich glaube, dass du viele, viele Wunder bereitet hast. Und die sollen kommen, Herr. Wir begehren das. Und ich bitte dich, dass du uns befestigst in dir, dass du unser Zentrum bleibst. Du, Jesus. Und dass nicht etwas anderes an diese Stelle rückt. Und ich bitte um deine Leitung, Heiliger Geist, wenn wir mit Leuten zusammentreffen, die nicht glauben, dass wir dich bezeugen können und dass wir Situationen erkennen, wo wir merken, das hat Gott kreiert. Und jetzt werde ich meinen Mund aufmachen und jetzt frage ich eine Person, darf ich für dich beten? Und Heiliger Geist, wir rechnen damit, dass du mit uns bist. Du bist wirklich gut, Herr. Ich segne im Namen Jesu jede Person mit Mut, die das stark auf dem Herzen hat, für Kranke zu beten. Macht weiter im Namen Jesu. Geht weiter. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt auch zu Leuten von uns redest, die krank sind, wo die Perspektive irgendwie verloren gegangen ist und wo wir alle Register gezogen haben, die wir kennen. Komm du jetzt, Heiliger Geist. Denn du hast immer einen Weg. Du kennst den nächsten Schritt. Ich bitte dich, dass du jetzt redest zu Personen unter uns, die den nächsten Schritt nicht sehen können. Dass du das jetzt offenbarst. Wir verehren dich, Vater. Du bist gut. Jesus, du bist gut. Heiliger Geist, du bist gut. Du tust Gutes und Vollkommenes. Und ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz die Macht der Krankheit besiegt hast. Das ist wunderbar, Jesus. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass hier ein Platz ist, wo deine Heilung fließt. Wo das noch mehr offenbar wird, dass du finstere Mächte besiegt hast, dass du triumphiert hast. Amen.